Hey, Martin hier. Expedition Investment Folge 4 und heute wollen wir mal ein paar neue Skills lernen. Vor allem einen, wir wollen nämlich wissen, wie man aussichtsreiche Themeninvestments erkennt. Und aussichtsreich, das heißt, na klar, mit guter Rendite. So, und dafür haben wir mit Benjamin Schliebener von Investieren mit Ben gesprochen. Erster Check. Wie sieht eigentlich dein eigenes Portfolio aus, Benjamin?
Genau, also bei mir ist das Core und Satellite aufgeteilt klassisch nach so einem Pareto-Prinzip.
Ja, hier einmal kurz Break, haben wir in der letzten Folge gelernt, aber ich wiederhole nochmal. Core ist der Kern, das Fundament deines Investments, stabil und breit gefächert, ETFs und Aktienfonds. Satelliten sind der Teil deiner Strategie mit höherem Risiko, aber natürlich dann auch höheren Renditechancen. Pareto-Prinzip bedeutet 80% eher safe und liegen lassen, 20% risiko- und arbeits- und zeitintensiver. Erklärt Benjamin aber jetzt auch nochmal.
Das hat jetzt keinen wissenschaftlichen Background, sondern einfach 80% meines Portfolios sind in weltweit gestreute ETFs. Bei mir sind es MSCI World und MSCI Emerging Markets, um eben Industrieländer und Schwellenländer einfach im Kern abzubilden und schon mal so die Marktrendite mitzunehmen. Und dann rund 20% gehen nochmal in verschiedene Satelliten.
Okay, also um diese Satelliten soll es heute gehen. Und mehr von Benjamin Schliebener hören wir später. Aber jetzt, ich bin mit Yoshimi draußen unterwegs, das hört ihr sicherlich. Yoshimi, sag mal hallo.
Hallo.
Hallo, genau, wir sind mit Birte verabredet, hier ganz in der Nähe unseres Büros. Und wir sind ein bisschen zu spät dran. Aber ich sehe sie da hinten schon. Also, bis gleich. Okay, hi Birte.
Hi Martin.
Schön hier. Wir sind am Goldbeck-Kanal, also direkt hier am Wasser. Warum nochmal? Warum sind wir hier?
Bitte. Ah, wegen des Wassers. Ich wollte ja eigentlich für diese Folge mal an den Hafen fahren, also dahin, wo man das meiste Wasser in Hamburg findet.
Hafen. Du bist schmutzig, aber schön. Und heißt die ganze Welt willkommen. Zwischen Fischgeruch und Möwendreck wird hier einer genommen.
Aber hier finde ich es schöner.
Ah, aber warum treffen wir uns genau nochmal hier?
Du erinnerst dich, in der dritten Folge von Expedition Investment haben wir am Ende darüber gesprochen, dass man ja auch in bestimmte Themenbereiche, zum Beispiel Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz oder eben Wasser investieren kann.
Eigentlich wolltest du mit mir zu den Niagara-Fällen?
Ja, stimmt, sorry, aber dafür hat das Budget dann leider nicht gereicht.
Ja, aber hier ist ja auch schön, genau.
Ob investieren in Wasser, den Klimaschutz oder künstliche Intelligenz, in der heutigen Folge von Expedition Investment zeigen wir, welche Anlagemöglichkeiten es dafür gibt. Wir erklären, wie man ein Trendthema sinnvoll ins Portfolio integrieren kann, aber wir warnen auch vor Risiken und geben Tipps zum richtigen Timing.
Richtig.
Außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf weitere Spezial-ETFs.
Ja, was sind Anleihen-ETFs, wie funktionieren Dividenden-ETFs und was sind Faktor-ETFs? Und alles, wie immer, einfach unverständlich. Also Episode 4 von Expedition Investment, Zukunft oder Hype, so erkennst du aussichtsreiche Themeninvestments. Auf geht's! Gleich geht's weiter mit Expedition Investment. Jetzt ein kleiner Break mit Infos zu unseren Sponsoren Morgenfund und X-Trackers. Und wenn du gerade nicht weißt, wer die beiden sind und warum das für dich interessant sein könnte, hier kommt die Aufklärung. X-Trackers bei DWS bietet dir als größter deutscher ETF- und ETC-Anbieter ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten in unterschiedliche Anlageklassen, Märkte und Regionen. Viel Expertenwissen und fundierte Finanzgrundlagen. Und das kostengünstig und transparent. X-Trackers ETFs kannst du übrigens auch bei Morgenfund erwerben. Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Und das Besondere? Die Morgenfund-Anlageexpertin Jasmin steht dir persönlich rund ums Thema Geldanlage zur Seite. Und sie ist kein Bot, sondern aus Fleisch und Blut. Also, her mit deinen Fragen. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Und bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Okay, wir sind zurück im Studio, aber wir bleiben noch einmal ganz kurz beim Thema Wasser. Water is life, Wasser ist Leben und Birte, wir machen einen kleinen Exkurs. Bist du bereit für ein Quiz, drei Fragen?
Born ready.
Okay, los geht's. Also, Frage 1. Wie viel Wasser verbraucht jeder Deutsche durchschnittlich pro Tag? Das sind jetzt alles Literangaben. A, 82, B, 128, C, 312 oder D, 401 Liter.
Antwort A, 82 Liter.
Das ist tatsächlich korrekt. Frage 2. Welches Land hat die meisten bzw. größten Wasserreserven der Welt? Hier gibt es zur Auswahl A. Kanada, B. China, C. Grönland oder D. Indonesien.
Kanada?
Nein, falsch. Tatsächlich Grönland. Und jetzt letzte Frage. Frage Nummer 3. Welches Land hat die geringsten Wasservorräte? Ist es A. Israel, B. Jordanien, C. Katar oder D. Syrien?
Oh, C. Katar.
Boah, Wirte. Zwei richtige Antworten. Gar nicht schlecht. So, was ihr bestimmt schon wisst, Wasser ist eine der kostbarsten Ressourcen der Welt. Kommt bei uns aus dem Hahn, in anderen Erdteilen ist es so wertvoll wie, sagen wir mal, Gold. Jetzt würde mich aber auch mal interessieren, investieren in Wasser, was bedeutet das eigentlich genau? Also soll ich Aktien von Unternehmen kaufen, die Mineralwasser herstellen oder Schwimmbäder und Feuerwehr mit Wasser versorgen, Wasserleitungen durch Wüsten bauen oder, Birte, wie ist das genau gedacht?
Naja, im Endeffekt schaut man sich eigentlich bei allen Trends immer an, wo in der Wertschöpfungskette haben Unternehmen irgendwie etwas mit diesem Trend oder diesem Thema zu tun.
Ach so.
In unserem Fall also mit Wasser. Zum Beispiel Wasserförderung und Wasserdistribution oder Marken, die mit Wasser zu tun haben. Und dann wird eben geguckt, welche von diesen Unternehmen sind an der Börse, in welche kann investiert werden und wie dann da auch der Schwerpunkt gesetzt ist. Das muss man sich dann bei jedem ETF aber auf jeden Fall individuell anschauen.
Ah, okay, alles klar. Guter Hinweis, danke.
Und ich habe dann noch so einen kleinen Tipp. Wenn ihr Branchen-ETFs habt, dann sind das meistens auch nicht 1000 Unternehmen, sondern eher eine zweistellige Anzahl oder vielleicht mal 100 Unternehmen. Da kann man sich dann auch mal die ersten 10, 20 anschauen und so ein bisschen versuchen, deren Geschäftsmodell zu verstehen. Ob das wirklich auch das ist, was man zu dem Thema sucht oder ob nur der Name Wasser draufsteht und im Endeffekt ist da eigentlich was ganz anderes drin, als man jetzt eigentlich erwartet hätte. Aber das zeigt eben auch schon wieder das Risiko bei diesem Produkt, weil es eben relativ wenig Unternehmen sind.
Ja, und damit herzlich willkommen in der Welt der Themen-ETFs. Vielleicht sollten wir vorab einmal etwas klären. Und zwar, für wen sind denn Themen-ETFs überhaupt geeignet? Dafür haben Birte und ich mit Benjamin Schliebener gesprochen. Den kennt ihr bestimmt von YouTube oder von anderen Social-Media-Plattformen unter dem Namen Investieren mit Ben.
Ich denke, Themen-ETFs können eine super Möglichkeit sein, um halt Leute von der Börse zu begeistern, die noch nicht so drin sind, weil man sich oft unter einem Thema mehr vorstellen kann, als ich investiere jetzt in die ganze Welt. Man sollte dann aber eben schauen, dass die Strategie, die dem Ganzen im Kern zugrunde liegt, doch irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt ist, damit man nicht dieses Klumpenrisiko hat, dann vielleicht doch eine schlechte Erfahrung macht und dann auch schnell wieder von der Börse verschwindet und dieses ganze Potenzial, was man irgendwie über die nächsten 10, 20, 30 Jahre hätte mitnehmen können, damit auch wieder verliert.
Also einmal gemerkt, Klumpenrisiko vermeiden. Und Birte, du bist bitte so nett und erklärst uns noch einmal bitte den Begriff Klumpenrisiko.
Aber gerne.
Danke.
Bei Investitionen spricht man von einem Klumpenrisiko, wenn du dich in deinem Portfolio zum Beispiel sehr stark auf eine bestimmte Branche oder Anlageklasse konzentrierst. Also beispielsweise nur Technologiewerte besitzt. Oder im Extremfall dein ganzes Geld auf eine einzige Aktie setzt. Denn je höher das Klumpenrisiko, desto höher ist auch das Ausfallrisiko. Dass du also, wenn es ganz schlecht läuft, am Ende nichts mehr hast. Deshalb immer schön diversifizieren.
Themen-ETFs sind, wie der Name schon sagt, auf ein bestimmtes Thema beschränkt. Beispiele zurzeit sind KI oder Clean Energy vor ein paar Jahren. Wasser ist ein Thema. Das geht auch immer ein bisschen einher mit eigentlich einer Branche, die besonders davon profitiert. Und der Gedanke, wenn ich in einen Themen-ETF investiere, ist eigentlich, ich glaube, dass dieses Thema, zum Beispiel das Thema KI, in Zukunft besser abschneiden wird oder die Unternehmen, die dieses Thema bedienen, besser abschneiden werden als alle anderen Aktien draußen. Und dadurch erhoffe ich mir dann eine Überrendite. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass es oft eben schon ja bekannt ist, dass dieses Thema irgendwie die nächsten Jahre spannend wird und somit auch dieser zukünftige Wachstumsschub in Umsatz, in Gewinnen oft in den Kursen schon eingepreist ist.
2021, da war das Thema Clean Energy richtig groß und auch ETFs auf Clean Energy Indizes sind wirklich durch die Decke gegangen. Dann, 2023, kam es zum dramatischen Absturz des iShares Global Clean Energy ETF.
Hohe Inflation, Zinserhöhung und Lieferkettenprobleme erschwerten das Wachstum der alternativen Energien. Besonders die Installation von Windkraftanlagen hat sich wegen der stark gestiegenen Rohstoffpreise deutlich verteuert. Zudem fehlt es an der nötigen Infrastruktur wie Leitungen oder Speicher.
Und das ist eben das Risiko, wenn ich bei einem Thema zu spät dabei bin. Ja, und weil ich durch diesen sehr engen Fokus eben auch ein Klumpenrisiko habe, also ein hoher Anteil im Portfolio macht nur dann Sinn, wenn ich mir sicher bin, wirklich sicher, dass dieses Thema besser performen wird als der Durchschnitt aller anderen Aktien. Und das ist natürlich super schwierig, auch wenn zum Beispiel saubere Energie im Prinzip ja ein wichtiges und gutes Thema ist, aber gelernt, besser keinen zu hohen Anteil eines solchen Produktes in das Portfolio aufnehmen.
Genau. Als Redakteurin bei Das Investment möchte ich jetzt mal an dieser Stelle kurz Werbung in eigener Sache machen. Und auf ein Interview mit Ali Massava verweisen, das meine Kollegin Christine Jahns geführt hat. Ali Massava ist Fondsanalyst und Geschäftsführer der Plattform Investor und er sagt zu Themen-ETFs, diese Finanzprodukte konzentrieren sich in der Regel auf spezifische Marktsegmente, die oft aufgrund ihrer jüngsten Performance besonders attraktiv erscheinen.
Ah, okay.
Und er sagt weiter, das klingt zunächst einmal vielversprechend, birgt aber auch Risiken. Das Hauptproblem liegt darin, dass viele Anleger erst dann in diese Fonds einsteigen, wenn die Kurse bereits stark gestiegen sind.
Wieso zur Hölle kommst du jedes Mal zu spät?
Okay, also alles wieder eine Frage des Timings, des richtigen Timings.
Genau. Ali Massava sagt auch, wir Menschen haben leider die Tendenz, vergangene Renditen zu jagen. Wir sehen, dass etwas gut gelaufen ist und wollen unbedingt dabei sein. Bei Themen-ETFs führt das oft dazu, dass Anleger einsteigen, wenn die Performance schon ziemlich gut war.
Mhm.
Aber diese Kursverläufe sagen eben nichts über die zukünftigen Kursverläufe aus. Massava warnt auch davor, unbedingt den einen perfekten ETF finden zu wollen. Aus seiner Sicht ist es viel wichtiger, eine jeweils individuelle, passende Gesamtstrategie zu entwickeln. Haben wir auch schon jetzt ein paar Mal drüber gesprochen.
Das ist das Core-Satellite-Prinzip zum
genau.
Beispiel.
Genau. Ja. Wenn ihr das ganze Interview mit Ali Massava auf der Website von Das Investment lesen wollt, den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Ja, also super nett von dir. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ich habe es auch gelesen und einiges gelernt. Ja, und das ist ja immer so eine Sache mit irgendwas zu finden, was dann irgendwann später, in der Musik sagt man zum Beispiel, was dann berühmt wird oder Trends möglichst früh zu erkennen, das liegt ja dem Menschen so ein bisschen in der Natur, würdest du es auch sagen?
Dass man das gerne möchte.
Ja, dass man gerne vor dem Trend ist, dass man gerne der Erste ist, der es trägt, der Erste ist, der es gehört hat.
Ja, ist nachvollziehbar, genau. Ja, gerade, dass man die Band damals dann vielleicht noch ganz kleinen Club und vor kaum Publikum gesehen hat und dann spielt, ja, jetzt spielt genau. Die ja nur noch in Stadien und so. Ja,
genau,
ja.
Dieses Prinzip. Und dazu muss ich sagen, vielleicht machen wir jetzt einen kleinen Exkurs, weil ich habe dazu mal wirklich in einem fantastischen Podcast, den wahrscheinlich die meisten auch kennen, This American Life, und da gab es mal eine fantastische Geschichte von und über ein Auto von ihm, David Rakoff, der ist leider mittlerweile verstorben. Und David Rakoff war wahrscheinlich einer der Menschen, die richtig viele Trends eigentlich vor der eigenen Nase hatten und die voll verpennt haben. Ich sag dir mal als Beispiel, Birte, einmal war er in einem kleinen Konzert in Seattle, da hat er eine Sängerin gesehen, die fand er nicht so toll, war Madonna, da war die noch nicht bekannt. Oder als er im Verlag gearbeitet hat, er hat auch viele verschiedene Jobs gemacht, da hat er ein Buch vor sich liegen gehabt, hat ihm der Titel schon nicht gefallen und der Titel war Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, wurde nachher ein riesen Bestseller, hat einer seiner Kollegen dankbar aufgenommen. Die lustigste Geschichte fand ich eigentlich, als er in Japan gearbeitet hat. Da hat er nämlich in so einem Büro gearbeitet und hat gar nicht verstanden, was sie da machen. Die hatten immer so Newsletter, die in so ein Netzwerk eingegeben haben am Computer. Und dann sagt er da den berühmten Satz, Sayonara, Punkt, 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 das ist ein Schimpfwort, good luck with your network. Und dieses Network, auf dem das alles basierte, war das Internet. Also so kann es auch kommen.
Wow, da auch wieder richtig daneben gelegen. Das zeigt auf jeden Fall nochmal richtig schön, wie vorsichtig man mit der eigenen Einschätzung sein sollte, dass jemand oder etwas auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall erfolgreich wird. Da ist halt immer ein Risiko dabei.
Man kann ja immer das Risiko steuern, auch über die Gewichtung in meinem Portfolio. Das heißt, über ein Themen-ETF habe ich grundsätzlich ein Klumpenrisiko. Ich investiere ins Thema Wasser und wenn das Thema Wasser aber in Zukunft nicht fliegen sollte, dann sieht die gesamte Performance für mein Portfolio schlecht aus. Deswegen, wenn ich in sowas investieren will, mir auch immer überlegen, mit wie viel Prozent meines Portfolios will ich ins Risiko gehen.
Darüber hatten wir auch schon kurz in der Folge zuvor gesprochen. Wer sie noch nicht gehört hat, gerne nachholen. Und zwar, wie fühle ich mich, wenn ich zwischenzeitlich vielleicht auch mal Geld verliere? Versetzt mich das in totale Panik oder bleibe ich eigentlich relativ ruhig?
Und da kann man sich wirklich mal die Frage stellen, okay, wenn dieses Thema wirklich so schlecht funktioniert, dass der Teil meines Portfolios um 50, 60, 70 oder sogar 80% fällt, würde ich mich dann immer noch damit wohlfühlen? Heißt, wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro habe und 10.000 Euro in das Thema Wasser investiere, würde das okay für mich sein, wenn das am Ende nur noch 2.000 oder 3.000 Euro sind. Und wenn ich da ein Störgefühl bekomme, dann sollte ich das eher ein bisschen niedriger gewichten.
Ich persönlich müsste jetzt sagen, wenn ich 10.000 Euro in Wasser investieren würde und nach ein paar Jahren bleiben nur noch 2.000 Euro übrig, also da hätte ich dann, um es mal so auszudrücken, schon das eine oder andere Störgefühl wahrscheinlich.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Wenn ich sage, ja, das ist komplett fein, dann kann ich eben auch mit so einem Betrag in das Thema reingehen. Und ansonsten würde ich grundsätzlich eben so Themen-ETFs so ein bisschen als zusätzliche Spielerei, die Spaß machen kann. Es kann ja auch wahnsinnig viel Spaß machen, sich in so einen Trend einzuarbeiten, betrachten, aber eben nicht den Großteil meines Portfolios darauf aufbauen.
Okay. Ich fasse nochmal zusammen. Timing und Überzeugung habe ich verstanden. Trotzdem frage ich mich, wenn ich jetzt wirklich der Meinung bin, dass ich einen gesellschaftlich relevanten Supertrend erkannt habe, dann sollte ich doch eigentlich umgehend in einen entsprechenden Themen-ETF investieren, oder nicht?
Wenn man wirklich in Themen-ETFs investieren will, und zwar, wenn man das Gefühl hat, okay, es macht komplett Sinn, dass dieses Thema durch die Decke geht in Zukunft, dann sollte man aufpassen, dass man nicht dem sogenannten Confirmation Bias unterliegt. Das ist eine quasi kognitive Verzerrung, so ein psychologischer Fehler, wo man immer nach Informationen sucht, die die eigene Meinung bestätigen.
Ein typisches Beispiel für den Confirmation Bias ist die Reaktion von, sagen wir, zwei Menschen, die denselben Film gesehen haben. Und am Ende sagt der eine, boah, was für ein Riesenschrott. Und der andere, Quatsch, das war der größte Film aller Zeiten. Und dann wollen sie sich gegenseitig überzeugen und der eine sucht nur positive Kritiken, die seine Meinung stützen, und der andere eben nur negative Kritiken, die ihm wiederum Argumente liefern.
Ja, und so ist es natürlich dann auch, wenn man alleine mit sich ist und im Internet unterwegs, da gibt es ja eine Menge Algorithmen, die eigene Meinung verstärken.
Genau.
Das heißt, ich habe einmal von einem Trend gehört und ich werde den googeln und ich werde tendenziell vielleicht das auch ein bisschen positiver googeln und dann auf Artikel kommen, die meinen Trend oder meine Meinung bestätigen. Und dann bin ich irgendwann nochmal quasi in meiner Meinung so gefestigt, dass ich denke, okay, ich muss das jetzt unbedingt machen. Und deswegen mein Tipp ist einfach, wenn ihr von sowas überzeugt seid, von so einem bestimmten Thema, dann versucht mal ganz, ganz aktiv kritische Studien, kritische Zeitungsartikel über dieses Thema euch rauszusuchen. Und dann bekommt ihr vielleicht so ein ganzes Bild, um zu merken, okay, wie ist jetzt dieser Hype oder dieses Thema wirklich realistisch einzuschätzen?
Also, nicht nur auf das eigene Bauchgefühl hören, sondern immer schön investiert und vor allem informiert bleiben. Also lieber nochmal einen Double-Check bei den vermeintlichen Fakten machen oder einfach mit Freunden darüber reden. Oder vielleicht hat man ja auch jemand, der sich wirklich gut mit solchen Themen auskennt. Und das hilft einem dann bestimmt schnell und auch unkompliziert weiter.
Wenn du mich das noch einmal fragst, dann kriegst du die Bratpfanne auf den Kopf. Ich habe die Schnauze voll.
Also, mir geht's jetzt so. Ich habe das mit den Themen-ETFs ganz gut verstanden. Ist als Basisanlage eher nicht so geeignet, sondern eher als spezielles Einsatzgebiet oder als Zusatzgebiet. Also, wenn ich von etwas ganz besonders überzeugt bin. Aber was waren denn jetzt nochmal Anleihen-ETFs, Dividenden-ETFs und Faktor-ETFs? Birte.
Anleihen-ETFs? Das ist eine ganz andere Anlageklasse. Also Aktien, worüber jetzt wir meistens gesprochen haben, wenn ich Aktien besitze, dann bin ich quasi Mitinhaber des Unternehmens. Bei einer Anleihe, da leihe ich dem Unternehmen Geld, was dieses Unternehmen mir dann nach einer bestimmten Zeit zurückzahlt. Mhm. Und dann bekomme ich von denen eben, weil ich ihnen Geld geliehen habe, noch einen Zins obendrauf. Und da gibt es dann eben auch ETFs, die ganz viele verschiedene Anleihen bündeln. Das können Staatsanleihen sein, also dass sich Staaten Geld leihen, oder Unternehmensanleihen.
Okay, und ich profitiere sozusagen von dem Zins und davon, dass am Ende mein ganzes Geld zurückgezahlt wird?
Richtig, aber auch hier gibt's Risiken. Wenn zum Beispiel das Unternehmen insolvent geht und dann das Geld halt nicht mehr zurückzahlen kann. Oder wenn ich Anleihen von eher unsicheren Staaten habe.
Okay, das verstehe ich. Ja, und was Dividenden-ETFs sind, das hat uns Benjamin Schliebener dann nochmal erklärt.
Ein Dividenden-ETF ist ein Aktien-ETF. Das heißt, ich bin eben an den Unternehmen beteiligt. Der Unterschied zu jedem anderen ETF ist aber, dass ich ein Kriterium habe, was mir besonders wichtig ist. Und zwar, dass das Unternehmen eine hohe Dividende zahlt. Das heißt, eine hohe Ausschüttung an die Aktionäre abgibt.
Aber auch hier sollte man wieder genau hinschauen, wie unser Experte betont.
Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil die hohe Ausschüttung sollte nicht das einzige Kriterium sein, weil eine hohe prozentuale Ausschüttung, also wenn ein Unternehmen 10% seines Aktienkurses sozusagen als Dividendenrendite ausschüttet, kann auch daher kommen, dass dieses Unternehmen im Kurs stark gefallen ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber es gibt dann verschiedene Kriterien. Man kann sich anschauen, über wie viele Jahre hat dieses Unternehmen konstant Dividende ausgezahlt.
Dafür gibt es übrigens den schönen Begriff der Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben. Und die gelten dann eben als Unternehmen, die besonders stabil sind und eine besonders hohe Qualität haben.
Okay, dann bleibt jetzt noch eine Frage, und zwar die Faktor-ETFs. Warte mal, da fällt mir gerade ein, da hatte ich doch unserem Redakteur David eine E-Mail geschickt, dass der sich da mal drum kümmert. Ach, guck mal hier, hat mir gerade eben eine Sprachnachricht geschickt.
Hi Martin, also Faktor-ETFs oder Faktor-Investing ist eine Anlagestrategie, bei der Investoren gezielt Aktien oder Wertpapiere mit bestimmten Eigenschaften, also Faktoren auswählen, um bessere Renditen zu erzielen. Bekannte Faktoren sind Growth, also Wachstum, Value, also Wert und Qualität. Statt in den gesamten Markt zu investieren, wählen Investoren Aktien mit solchen spezifischen Merkmalen, hoffen dabei auf langfristige Erträge und streuen ihr Geld, um das Risiko zu minimieren. Ziel dabei ist es eigentlich, durch gezielte Auswahl langfristig den Markt zu übertreffen. Value bedeutet dabei zum Beispiel, dass diese Unternehmen derzeit unterbewertet sind. Ganz klassischer Value-Investor ist Warren Buffett, klar. Der macht aber eher Einzelaktien-Pickings. Und auch wichtig, Faktor-ETF besteht natürlich aus mehreren Titeln. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Bis dann, ciao.
Warren Buffett, ihr erinnert euch an die letzte Woche, haben wir schon mal drüber gesprochen und hier ist er wieder. Wie lautet noch gleich seine wichtigste Regel?
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, that if you buy things for far below what they're worth, and you buy a group of them, you basically don't lose money.
Faktor Investing wird übrigens auch als Smart Beta Investing bezeichnet. Hinter dem Stichwort Growth verbergen sich Aktien von Firmen, die bereits ein starkes Wachstum zeigen und bei denen Investoren davon ausgehen, dass sie auch zukünftig so weiter wachsen. Und mit Qualität werden besonders rentable und gering verschuldete Unternehmen bezeichnet.
Okay, gibt's von solchen Strategien noch mehr?
Ja, Small Cap, Momentum oder Low Volatility zum Beispiel. Small Caps sind kleinere Aktiengesellschaften. Momentum setzt auf Titel, deren Kurse in letzter Zeit am stärksten gestiegen sind. So ein bisschen auf den erfolgreichen Zug mit aufspringen. Und Low Volatility sind eben Titel mit einer geringen Volatilität, also sehr geringen Schwankungen in der Aktienentwicklung. Und die vorhin schon erwähnten Dividenden-ETFs, die kann man eigentlich auch dazu zählen.
Okay, und ich wollte nochmal auf eine Sache hinweisen, weil wir gerade eben auch schon wieder über Warren Buffett gesprochen haben. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Da müssen wir von dieser Seite aber auch einmal darauf hinweisen, Warren Buffett ist ein Rieseninvestor. Wenn man jetzt auch Warren Buffett werden möchte, dann ist es so ein bisschen so, als wenn man als Fußballspieler sagt, ich würde gerne Messi werden. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, denn bei Warren Buffett muss man auch so ein bisschen drauf achten. Er hat mit dem Investieren begonnen, als er 10, 11 Jahre alt war und heute ist er 93.
Das ist mal ein Anlagehorizont.
Genau, den Anlagehorizont, den erreichen wir 100% nicht mehr und die meisten anderen auch nicht. Und das andere ist natürlich, dass sich Warren Buffett auch jeden Tag mit Investieren beschäftigt hat und er viel Ausdauer hatte, ne? Den größten Teil seines Vermögens, also ich glaube weit über 95%, hat er nämlich nach seinem 60. Lebensjahr erstmal gemacht, wo die meisten wahrscheinlich schon auf eine Auszahlung hoffen, ne? Würde ich mal so sagen. Also wer sich mal näher mit Warren Buffett auseinandersetzen möchte, da gibt es zum Beispiel eine Dokumentation, Becoming Warren Buffett, auch eine Empfehlung, wer lieber liest, The Snowball, eine Biografie von und über ihm und auch ein warmer Tipp, Morgan Housel, Psychology of Money, da gibt es auch ein wunderbares Zitat über Warren Buffett, was das ganz gut beschreibt, was wir gerade erzählt haben, His skill is investing, but his secret is time. That's how compounding works. Ja, und Birte, wenn ich das richtig verstehe, compounding heißt hier doch sowas wie Zinseszins, oder nicht?
Ja, genau.
Yay, ich habe was verstanden. Also was ein normaler Anleger tatsächlich jetzt von Warren Buffett lernen kann, ist nicht seine Strategien zu kopieren, sondern Ausdauer.
Falls ihr euch übrigens fragt, ob es jemanden gibt, der noch reicher ist als Warren Buffett.
Frage ich mich.
Laut Statista Infografik im Juli 2024 liegt er sogar nur auf Platz 10 der reichsten Männer der Welt. Martin, weißt du vielleicht zufällig, wer in den Top 3 ist?
Müsste ich raten. Ich würde sagen Platz 1 Jeff Bezos.
Nein, der ist noch auf Platz 2.
Okay, keine Ahnung.
Elon Musk.
Ah, okay.
Und zwar besitzt er 251 Milliarden.
Und Jeff Bezos?
Der 216 Milliarden.
Kommt auf welchen Platz?
Auf dem 2.
Oh, stark. Okay, und Platz 3?
Irgendeine Idee?
Überhaupt keine.
Okay. Ist Bernard Arnault. Das ist der Besitzer des Luxusartikelkonzerns LVMH. Louis Vuitton ist eine der bekanntesten Marken. Der besitzt 196 Milliarden.
Ist auch nicht schlecht, ja. Also, oder was heißt nicht schlecht, ist auf jeden Fall eine Menge.
Kann man mit klarkommen, ne? Weißt du denn auch, wer die reichsten Frauen der Welt sind?
Ich würde bei den reichsten Frauen sagen, vielleicht Taylor Swift.
Auf Platz 1 ist Françoise Bettencourt-Mayer.
Ah, L'Oréal.
Enkelin des L'Oréal-Gründers, genau. Dahinter folgen Alice Walton, Tochter des Walmart-Gründers, und Julia Fletcher Koch von Koch Industries.
Ah ja.
Was ich interessant finde, Françoise Bettencourt-Mayer ist zwar die reichste Frau, es gibt aber insgesamt 16 Männer, die reicher sind als sie.
Ah, okay, krass.
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Naja, auf jeden Fall an struktureller Unterdrückung der Frau über Jahrhunderte.
Ja, gläserne Decke und so, ne?
Ja, so zum Beispiel. Also ist aber nur eine Vermutung jetzt.
Ist nur, ja, so eine Arbeitstheorie von uns.
Okay, es kann aber trotzdem sein, dass heutzutage auch Männer und Frauen irgendwie anders investieren. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch der Sache mal genau auf den Grund gehen.
Das machen wir. Und zwar nächste Woche bei Expedition Investment. Und ich kenne auch ein paar Expertinnen, die wir befragen könnten.
Okay, cool. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Idee: Jerit Schmidtke. Hosts: Birte Penzorn und Martin von der Brückner. Redaktion: David Siems. Schnitt, Produktion und Sound: Yannick Fleming und Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram.